ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit Klaus Hofmeister heute am Tisch mit Bettina Strübel. Bettina Strübel ist Kirchenmusikerin und sie leitet in Frankfurt ein einzigartiges Projekt, einen interreligiösen Chor. Einzigartig, Frau Strübel, weil wenn man das Stichwort interreligiöser Chor bei Google eingibt, dann findet Google tatsächlich nur einen einzigen, eben den in Frankfurt. Hat Google recht, dass Sie der einzige Chor sind, der bewusst sozusagen diese religiösen Grenzen überschreitet?
Ja, wahrscheinlich schon. Also zumindest der einzige Chor, der wirklich jetzt schon im 12. Jahr diese Arbeit macht. Es gibt natürlich viele interreligiöse Projekte, aber die sind doch meist einmalig oder von kürzerer Dauer. Aber diese Arbeit mit dieser Kontinuität, ich glaube, die leistet nur der interreligiöse Chor. Wobei, darf ich Sie direkt ein bisschen korrigieren?
Ja,
Sie haben gesagt, ich leite diesen Chor. Mhm. Das ist eben auch das Interreligiöse am Chor, dass ich ihn nicht alleine leite, sondern ich leite ihn gemeinsam mit dem Chassan, also dem jüdischen Kantor Daniel Kempin. Er steht sozusagen für die jüdische Chorleitung. Und eigentlich bräuchten wir, da unsere Projekte trialogisch aufgestellt sind, also den Islam mit einbeziehen, bräuchten wir eigentlich auch noch einen muslimischen Chorleiter oder eine Chorleiterin. Die haben wir jetzt aber noch nicht gefunden, hier auch in der Nähe. Aber wir arbeiten bei jedem Projekt mit muslimischen Musikern und Komponisten zusammen.
Sie haben eben gesagt, es gibt Schwierigkeiten, hier also auch eine muslimische Chorleitung zu finden. Wie sieht es bei den Sängerinnen und Sängern aus? Ist es da ähnlich schwierig, auch diese Seite zu haben?
Das ist nicht ganz einfach, weil es da natürlich ganz andere Traditionen auch gibt. Aber im Moment haben wir 3 muslimische Sängerinnen im Chor, was mich sehr freut. Natürlich sind die christlich geprägten Singenden in der Mehrzahl, das ist ganz klar.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen oder wie entstand das? 2012, glaube ich, ist der interreligiöse Chor Frankfurt entstanden. Wer stand da an der Wiege?
Ja, im Grunde standen Daniel Kempin und ich von Anfang an der Wiege. Das heißt, wir haben uns zu diesem ersten Projekt zusammengefunden. Und ganz wichtig war damals auch die Evangelische Akademie Frankfurt, damals noch Stadtakademie. Da ging es darum, eine trialogische Veranstaltung zur Königin von Saba, die zunächst als reine Gesprächsveranstaltung geplant war, mit 3 Theologinnen aus Christentum, Judentum, Islam, ja, musikalisch irgendwie noch zu bereichern. Das war das erste Projekt. Da gibt es ja zum Beispiel aus dem Oratorium Solomon von Händel diese wunderschöne Ouvertüre The Arrival of the Queen of Sheba. Und ich hatte damals auch einen anderen Chor aus diesem Oratorium, Praise the Lord heißt der, bearbeitet, dass eben nicht nur Praise the Lord gesungen wurde, sondern dass auch auf Hebräisch und auch auf Arabisch gesungen wurde. Das war sehr viel Arbeit damals. Das war das erste Projekt. Und alle Beteiligten, also sowohl die Organisierenden seitens auch der Evangelischen Akademie, Ute Knie war das damals, als auch die Mitsingenden, als auch die Zuhörenden waren, ja, wie soll ich sagen, die waren richtig geflasht davon, was das ausmacht, wenn man eben nicht nur spricht, sondern wenn man auch die Musik sprechen lässt und die Musik sozusagen die Worte ergänzt und auch da noch andere Dimensionen hinzufügt.
Sie haben schon ein Element gesagt, was das Interreligiöse an diesem Chor ist, also zumindest mal eine jüdische und eine christliche Chorleitung. Was sonst zeichnet diesen interreligiösen Chor aus, gerade auf diesen Aspekt hin?
Ja, also in vielerlei Hinsicht ist der Chor interreligiös natürlich, was das Programm angeht. Wir sind jetzt gerade kurz vor der Vollendung sozusagen des 18. Tehillim-Psalmen-Projektes. Das heißt, wir nehmen uns für die Konzerte immer einen Psalm in den Fokus und suchen dann, recherchieren nach jüdischen Vertonungen, nach christlichen Vertonungen. Und auch, wie wir eine Brücke in den Islam schlagen können, durch die Vertonung in diesem Fall von ein paar Versen einer Sure, der Sure 55. Also das Programm ist interreligiös. Die Chorsingenden und das Publikum ist dann natürlich auch interreligiös. Das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass die Orte, an denen wir auftreten, auch Ja, wie soll ich, die sind natürlich nicht interreligiös, aber wir treten quasi im Wechsel immer im großen Saal des Dominikanerklosters. Das ist also ein evangelischer Ort auf, der aber keine Kirche ist. Das ist uns sehr wichtig. Und jetzt im Festsaal des jüdischen Gemeindezentrums in der Savignystraße.
Also da steht immer ein Psalm im Hintergrund. In diesem Jahr ist es der Psalm 96. Eine Zeile daraus ist bei Ihnen auch so ein bisschen die Überschrift: Singt dem Herrn ein neues Lied. Sagen Sie einfach mal, wie wird das jetzt umgesetzt in diesem Psalmenkonzept des interreligiösen Chores Frankfurt?
Ja, also ich denke, die Mehrzahl der Kompositionen, die wir da aufführen, dürfte nicht bekannt sein. Es sind jüdische Kompositionen, Lieder, das sind mehr Lieder, kann man sagen, dabei. Die begleitet Daniel Kempin dann auch auf seiner Gitarre und die werden eher einstimmig vom Chor gesungen. Er singt dann meistens eine zweite Stimme. Also das ist ein ganz anderer Stil, sage ich mal, als der klassische Chorgesang. Alle natürlich auf Hebräisch, also der Chor kann mittlerweile fließend Hebräisch, oder das Hebräische ist jetzt keine große Hürde mehr bei denen, die da schon lange mitsingen. Es gibt Werke aus dem klassischen Chorbereich, eine sehr schöne Kantate von Georg Philipp Telemann, also natürlich auch, das hat den Frankfurt-Bezug, singe dem Herrn ein neues Lied, aber auch ein Stück von Dietrich Buxtehude, Kantate Dominum, also auch Latein. Ein ganz neues Lied wird sein, die Uraufführung einer Auftragskomposition. Also das ist immer diese Brücke zum Islam. Da müssen wir uns was überlegen, weil im Koran werden zwar die Psalmen Sabur erwähnt, aber sie sind nicht eins zu eins natürlich im Koran enthalten. Diesmal ist es so, dass wir die Sure 55, der Barmherzige, er lehrte den Koran, so heißt die, die ersten 8 Verse in einer deutschen Übersetzung als Auftragskomposition vergeben haben an einen Istanbuler Komponisten, Recep Gül heißt er, und er hat mir neulich gesagt, dass er auch da sein wird. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und das ganz Besondere an diesem Programm ist auch, dass wir einmal ein Psalmlied singen auf Telugu. Telugu, das ist eine südindische Sprache, die immerhin 80 Millionen Menschen sprechen und wir wissen nicht mal, dass es die gibt. Das kommt daher, dass ein indischer Sänger im Moment im Chor ist. Er ist zu uns gestoßen, was mich sehr, sehr freut, und er ist auch Komponist, und so entstand während des Projektes die Idee, dass wir diesen Psalm auch in seiner Heimatsprache singen, und er wird das dann auf einer Trommel begleiten und wir hören den Psalm auch. Das ist ein anderer Kontakt, der sich jetzt auch ergeben hat, auf Amharisch. Also es werden zwei äthiopische, eine Frau lebt hier in Frankfurt und ihre Mutter, die gerade zu Besuch ist, werden den Psalm auf Amharisch vorlesen und teilweise auch singen. Und der Chor wird da im Hintergrund so eine Klangfläche geben. Das heißt, wir arbeiten auch improvisatorisch. Last not least gibt es auch, das ist sozusagen auch eine Spezialität des interreligiösen Chores, dass wir auch immer wieder versuchen, so Collagen zu machen. Es gibt eine christlich-jüdische Psalm-Collage, wo wir immer hin und her switchen zwischen einer hebräischen Vertonung von Yishai Hollander, einem jüdischen Komponisten, und dem Becker-Psalter, einzelnen Strophen aus dem Becker-Psalter von Heinrich Schütz. Das ist auch sehr spannend.
Frau Strübel, der interreligiöse Chor, der ist natürlich auch im Kontext von unserer weltpolitischen Lage, Christen, Juden, Muslime, die in einem solchen Chor zusammen sind. Wie schlägt das durch, die ganze Spannung, die da in der Welt ist im Moment, auf Ihren Chor?
Ja, das hat auf jeden Fall auch große Auswirkungen. Allein schon dadurch, dass die jüdischen Teilnehmer natürlich, was jetzt den 7. Oktober angeht, ganz, ganz nah dran sind. Und das manchmal durchaus auch zu Spannungen führt, dadurch, dass wir ein bisschen weiter weg dran sind und da auch Erwartungen sind, die wir dann vielleicht auch zum Teil nicht erfüllt haben.
Solidarisch zu sein oder mitzufühlen.
Ja, solidarisch auf jeden Fall, aber auch mitzufühlen, da wird vielleicht auch teilweise mehr gewünscht. Wir hatten gerade letztes Jahr auch danach, also nach dem 7. Oktober, viele Konzerte, darunter auch eins mal in Darmstadt, wo auch Mitglieder von verschiedenen Moscheegemeinden eingeladen waren. Da war es so, das war dieser Tag, wo dieses Al-Ali-Krankenhaus in Gaza bombardiert wurde und die Stimmung war sehr aufgeheizt und ich glaube, in der muslimischen Community war erstmal ganz klar, das waren die Israelis, die das gemacht haben. Und wir haben zu Beginn dieses Konzerts auch das anmoderiert und haben auch unsere Solidarität und unser Mitgefühl mit den palästinensischen Menschen in Gaza ausgedrückt, die als Schutzschilde missbraucht werden. Aber diese Ansage wurde zum Beispiel von einigen muslimischen Zuhörenden gar nicht gehört. Und sie haben uns danach, sind sie uns angegangen und haben gesagt, wie könnt ihr nur und so. Aber das Gute war, also es gab dann eine Diskussion, aber wir sind im Gespräch geblieben. Mhm. Und ich denke, auch wenn das dann zum Teil schmerzvoll wird oder auch wirklich Welten aufeinander treffen, ist es halt einfach wichtig, im Gespräch zu bleiben. Mhm.
Sie haben uns Musik mitgebracht, Frau Strübel, und die spiegelt so ein bisschen Ihr Engagement in diesem religionsüberschreitenden Bereich. Das erste ist ein Synagogengesang von Emanuel Kirschner. Das ist auch ein Psalm, Worte aus dem Psalm 16, interpretiert, gesungen von Nicola David. Sagen Sie mal was zu dieser Auswahl.
Ja, also ich arbeite in anderen Zusammenhängen eben auch interreligiös und ganz lange habe ich zusammen auch viele Konzerte gegeben mit Nicola David. Er war Kantor der liberalen Synagoge in München, Bet Shalom, und wir haben voriges Jahr in Offenbach, in meiner Kirche, in der Lutherkirche Offenbach, diese CD aufgenommen. Emanuel Kirschner war sozusagen sein Vorgänger an der liberalen Synagoge in München. Diese Musik wird jetzt auch abgespielt im Gedenken an ihn, denn er ist diesen Sommer ganz unerwartet und auch unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.
Also wir hören Worte aus Psalm 16 von Emanuel Kirschner, Synagogengesang mit Nicola David, dem Kantor, und Bettina Strübel, meiner Gesprächspartnerin hier im HR2 Doppelkopf an der Orgel. Welchen Text hören wir da im Gesang?
Ja, das sind die Anfangsworte von Psalm 16, Shomrini El, auf Hebräisch, behüte mich ewiger, denn bei dir berge ich mich.
Lay lot Yisro.
Im hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister ist heute Bettina Strübel zu Gast. Sie leitet den interreligiösen Chor Frankfurt. Das ist ein Chor, der von den Mitgliedern her und auch vom Repertoire her religiös grenzüberschreitend ist. Die musikalischen Welten von Judentum, Christentum und Islam erkundet. Frau Strübel, diese Art im Musizieren zusammenzufinden, also einen interreligiösen Chor zu haben mit diesen interreligiösen Musikauswahlen, was passiert da eigentlich? Was ist das für eine Art von Religionsdialog?
Also das ist ein sehr spannender Religionsdialog. Zum einen mal über die Musik natürlich. Wir führen ja auch Musik aus verschiedenen Zeitschienen auf. Dann wechselt das ja auch immer zwischen den Sprachen. Wir singen viel Hebräisch und wir sprechen auch viel über die Übersetzungen, die wir ja dann auch dazu singen.
Es geht ja wahrscheinlich auch sehr viel rund um das Thema Befremdung, Fremdheit, denn wenn ich mir vorstelle, dass eine Mehrheit dann doch auch aus einem christlichen Kontext kommt, von der christlichen Kirchenmusik her vielleicht kommt und sich dann in solche Musikwelten, auch Sprachwelten dann nochmal so reinzugehen, dann ist man ja in einer fremden Welt und derjenige, der neben mir sitzt oder steht als jüdischer Mitbürger, für den ist das dann plötzlich Heimat. Also ich denke mal, solche Dinge müssen ja im Chor dann auch immer wieder passieren.
Ja, das passiert auf jeden Fall auch immer wieder. Daniel Kempin erklärt auch oft, welche Bedeutung der Psalm hat oder wo bestimmte Verse rezitiert werden, vorkommen, welche Bedeutung das im jüdischen Leben hat, im jüdischen Jahresfestkreis. Wir müssen manchmal auch Proben verschieben. Also ein christlicher Chor würde ja auch keine Probe ansetzen am 24.12. Jetzt waren die hohen Feiertage, also vor allen Dingen im Herbst ist es dann so, dass wir von unserem normalen Probentag, dem Mittwoch, abweichen, wenn da eben gerade Yom Kippur ist oder irgendwie Rosh Hashanah. Ich denke, die intensive Beschäftigung auch mit einem Text, also in verschiedenen Sprachen zwar, aber im Grunde mit einem Text über ungefähr ein halbes Jahr, macht auch was mit den Chorsingenden.
Also durchaus ein spiritueller Prozess.
Ja, dieser Psalm geht einem durch Mark und Bein sozusagen. Man vergisst das auch nicht. Also ich merke, dass auch bei mir ganz oft Musik oder auch Verse aus vorherigen Tehillim-Psalm-Konzerten wieder auftauchen in bestimmten Situationen. Und die Menschen, die da singen, sind schon auch sehr interessiert, was bedeutet das eigentlich oder woher kommt was. Wir haben es auch eingeführt, dass es oft so kurze Impulse gibt, die die Chorsingenden selber auch erarbeiten, wo sie einen bestimmten Aspekt des Psalms ein bisschen was ausarbeiten und den anderen erklären. Das finde ich also wunderbar. Es ist also weit mehr als musikalisch einfach nur etwas einzustudieren mit einem Chor.
Sie gehen ja durch verschiedene Türen, also Sie gehen mit dem Chor, sagen wir mal, in die musikalische Welt des Judentums und in einem nächsten Stück gehen Sie durch die Tür in die musikalische Welt des Islam. Man kann ja sagen, wenn ich jetzt eine Reise mache in ein arabisches Land, das hat den und den Charakter, das ist da so und so. Können Sie das auch für die Musik sagen?
Ja, teilweise sicherlich. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel einen Ney-Spieler engagieren oder einen Ut-Spieler, der dann auch mit anderen Tonarten sein Instrument gestimmt hat und wir versuchen, das muss ich so sagen, vierteltönig oder diese Makams zu singen, mit diesen Neunteltönen ist es eigentlich in der türkischen Musik zum Beispiel. Da versuchen wir uns auch einzulassen auf ganz anderes. Wir haben auch schon auf Arabisch gesungen. Diese Sprache hat ganz andere Laute, die auch gar nicht so einfach sind, die sehr kehlig sind zum Beispiel. Das macht was. Also wenn man dann das nächste Mal zum Beispiel Koranrezitation hört und mal selber versucht hat, Arabisch zu sprechen und sich auch natürlich über Singen beschäftigt hat, wie die Laute entstehen, dann hört man irgendwie anders hin. Also so geht's zumindest mir.
In einem interreligiösen Chor muss man aber auch manchmal Dinge umschreiben. Zum Beispiel Bachsche Choräle im Psalm 23, wenn er dann schreibt oder singen lässt, nach dem Tod, da werde ich sein bei Christo, unserem Herrn. Also Bach hat den jüdischen Psalm 23 eigentlich ganz selbstverständlich christlich vereinnahmt. Und Sie drehen das dann zum Teil wieder zurück. Also Sie singen Bach, aber dann ohne diese christliche Vereinnahmung eines jüdischen Psalms.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, das ist diese lutherische Tradition, dass dann alles auf Christus bezogen wird. Also das Problem hat man bei den reformierten Chorälen nicht. Diese Strophen singen wir entweder nicht oder wir textieren sie anders, weil es ist natürlich wichtig, dass alle alles singen können. Oder was natürlich auch in der christlichen Tradition gang und gäbe ist, dass sich an die Psalmvertonung eine Doxologie, also er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, anschließt. Das lassen wir dann einfach, also meistens weg. Jetzt im nächsten Programm ist das bei Dietrich Buxtehude der Fall. Aber vielleicht als Ergänzung, es hat da eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung im Chor stattgefunden, weil es war ganz zu Beginn auch mit den hebräischen Texten so, dass Daniel Kempin Wert darauf legte, dass wir, also wenn der Gottesname, das Tetragramm in einem Psalm vorkommt, dann ist dann meistens in dem hebräischen Text steht Adonai. Und er sagte aber, wenn man also nicht im Gebet und nicht in der Synagoge das spricht, soll man es auch verfremden und zum Beispiel Adoshem, also irgendwie das ein bisschen anders aussprechen. Und ich weiß noch, bei dem ersten Projekt, da ging es um Psalm, oder einem der ersten ging es um Psalm 23, und da hatten wir diesen mittleren Satz von den Chichester Psalms. Adonai Ruhi, der Herr ist mein Hirte, fängt da die Solostimme an. Und das wollte Daniel so nicht, und wir haben dann Adoshem Ruhi eben gesungen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir auch Adonai singen und Daniel gesagt hat, das, was wir da machen, ist auch für ihn Gebet, weil wir eben sehr sensibel auch miteinander umgehen, was geht für den anderen, was geht nicht. Das ist auch eine Entwicklung, die im Laufe der Jahre zum Beispiel im Chor stattgefunden hat.
Sie diskutieren in Ihrem Chor viel über kulturelle Aneignung. Sie wollen eine respektvolle Annäherung an die andere Kultur ohne Aneignung. Wo liegen denn da jetzt bei Ihnen die Fallstricke und wo können da die Probleme auftauchen?
Ich denke, das Singen in dem Chor und für mich auch das Leiten eines solchen Chores und letztendlich das auch mitverantwortlich sein für die Konzeption, das macht sehr sensibel für problematische oder Konstellationen. Ich denke aber, ich war neulich auf der Chorcom in Hannover und da habe ich extra auch zu diesem Thema eine Veranstaltung besucht und da waren irgendwie so zwei gegensätzliche Pole, wurden dargestellt. Das eine war, also wo das in Ordnung ist, auch andere in anderen Sprachen sozusagen zu singen und auch in anderen Kulturen, ist, wenn auch immer die Selbstrepräsentation eine große Rolle spielt. Also wir haben ja Juden im Chor, wir haben einen jüdischen Chorleiter oder auch jetzt, wenn wir auf Telugu singen, haben wir einen indischen Menschen, wo das die Muttersprache ist. Wir beuten da irgendwie niemand aus, wir machen das alles im Dialog und fragen und wenn was für jemanden nicht stimmt, dann machen wir es einfach auch nicht. Als wir das beim Projekt zum Psalm 137 an den Wasserflüssen Babylon, da gab es eine sehr interessante Konstellation, die aber auch nochmal zeigt, wie komplex eigentlich dieses Thema ist. In der Vorbereitung war uns natürlich allen im Blick dieses By the Rivers of Babylon, dieser große Hit von Boney M., von 1978. Ich habe dann da so ein bisschen nachrecherchiert und bin darauf gekommen, dass Frank Farian, der diesen Hit da rausgebracht hat, dabei zurückgriff auf eine Urfassung von einer jamaikanischen Reggae-Gruppe, die auch der Rastafari-Bewegung nahestanden. The Melodians heißen die. Die haben diesen Psalm 137 so gelesen, also auf ihre eigene Geschichte sozusagen bezogen. Also nicht das Volk Israel war in Babylon im Exil, sondern sie als ehemalige Sklaven eben auf Jamaika. Und anstelle von Gott haben sie dann eingesetzt King Alpha, also Haile Selassie, die Erlöserfigur der Rastafari. Und Frank Farian hat diesen Song dann irgendwie kennengelernt und hat ihn bearbeitet. Also diese ganzen Bezüge mit King Alpha zum Beispiel, die hat er rausgenommen. Da steht dann Lord und später steht einfach nur, wir treffen uns am Abend. Also er hat das irgendwie total geglättet. Da hat eine Umkodierung auch stattgefunden, eine Andersinterpretation und auch vor allen Dingen noch eine finanzielle Ausbeute. Das ist natürlich dann sozusagen die Gegenseite zur Selbstrepräsentation.
Inwiefern ist das dann auch ein Problem für Sie geworden, dieses Lied? Haben Sie dann das irgendwann mal auch aufgegriffen?
Ja, wir haben dann, weil das so bekannt ist, also der Hit so bekannt ist sozusagen, wollten wir das gerne auch irgendwie aufgreifen. Aber ich habe dann die Entscheidung gefällt, dass wir diese Urversion von The Melodians zur Grundlage nehmen. und habe jemanden gebeten, das für uns, für unsere Besetzung, für den Chor zu bearbeiten. Mit King Alpha und so weiter. Und diese Version haben wir dann im Konzert aufgeführt.
Und jetzt hören wir eben By the Rivers of Babylon, aber eben in einem Arrangement von Christoph Emanuel Langheim und in der Aufführung als Konzertmitschnitt vom Interreligiösen Chor Frankfurt 2022.
Und der Solist ist Fabian Kelly.
Bettina Strübel, Kirchenmusikerin, ist heute zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Ich bin Klaus Hofmeister und dieses Gespräch gibt es wie alle anderen Folgen von HR2 Doppelkopf natürlich auch in der ARD Audiothek zum Nachhören und Weiterempfehlen. Frau Strübel, wir haben jetzt über den Interreligiösen Chor Frankfurt gesprochen, für den Sie sich viele Jahre als Leiterin engagiert haben. Lassen Sie uns mal auf Ihren Werdegang schauen. Das ist zunächst mal ziemlich klassisch. Sie haben Kirchenmusik und Orgel in Köln und Hamburg studiert, waren 16 Jahre als Kantorin in der evangelischen Kirche im Rheinland tätig, kamen 2011 nach Frankfurt, stiegen dann 2012 als Leiterin des Interreligiösen Chores Frankfurt ein, haben dann ein interreligiöses Liederbuch mit herausgegeben, sind dann seit 2019 künstlerische Leiterin von Musica Sacra International. Auch das ist wieder ein grenz- und religionsüberschreitendes Musikengagement, über das wir gleich sprechen werden. Aber bevor wir das ansprechen, möchte ich mal wissen, wann ist in Ihrer persönlichen und musikalischen Entwicklung denn eigentlich so dieser interreligiöse Virus gekommen? Wann hat der Sie erwischt? Gab es da ein Erlebnis oder ein Ereignis?
Ja, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also denn eigentlich bin ich in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen mit einer pietistischen Prägung. Aber ich kann mich erinnern, dass schon als Jugendliche mir das irgendwie zu eng war und ich habe mich auch immer für anderes, andere Kulturen, auch andere Musikkulturen interessiert. Vielleicht war tatsächlich meine erste Reise nach Israel, die war 2010, ein bisschen der Auslöser. Das war einfach in den Sommerferien mit einer anderen Musikerin von einem kleinen Mittelalter-Ensemble, in dem ich damals auch mitgewirkt habe. Und wir sind aber in Jerusalem dann direkt in Kontakt gekommen mit dortigen Pfarrern und so. Und die haben uns dann 2011 eingeladen, musikalisch 100 Jahre Kirchweih Auguste Victoria, das ist diese Kirche auf dem Ölberg, aber auch die Domitio, also das katholische Pendant sozusagen auf dem Mount Zion, musikalisch zu gestalten als dreiköpfiges Mittelalter-Ensemble. Und das haben wir dann gemacht, das war irgendwie in der Woche nach Ostern. Und bei beiden Festivitäten war so die gesammelte kirchliche Prominenz Jerusalems anwesend. Also die ganzen Patriarchen von allen möglichen orthodoxen und evangelischen, katholischen Kirchen. Das hat mich schon sehr fasziniert und Israel, Jerusalem hat mich fasziniert. Danach habe ich irgendwie zweckfrei, sage ich mal, angefangen, Hebräisch zu lernen. Und dann kam auch irgendwie der Wunsch auf, meine eher Kleinstadt im Rheinland zu verlassen und doch irgendwie an einen Ort zu gehen, wo ich irgendwie interkulturell und interreligiös arbeiten kann. Mhm. Und ich dachte, Frankfurt ist da sicherlich ein gutes Pflaster für.
Kann man sagen, ja. Dafür ist Frankfurt ein gutes Pflaster und auch bekannt. Und jetzt lassen Sie uns aber mal über Musica Sacra International reden. Das ist ein Musikfestival der Religionen, ausgerechnet im Allgäu in Marktoberdorf, das dort alle zwei Jahre jeweils über Pfingsten einige Tage stattfindet. Und Sie haben dort die künstlerische Leitung. Wie dürfen wir uns denn dieses Event vorstellen, das dann ja zwar grenzüberschreitend, religionsüberschreitend ist, aber dann doch irgendwie im Allgäu, was ja auch eher milieugeprägt ist, christlich milieugeprägt ist?
Ja, das stimmt. Aber dieser ruhige Ort im Allgäu, der ist genau der richtige Ort, weil es passiert auf dem Festival so viel und es ist gut, dass man Ruhe drumherum hat. Dieses Festival findet immer alternierend mit einem internationalen Kammerchor-Wettbewerb statt, wird auch getragen von einem Verein, der beim Deutschen Chorverband angesiedelt ist, also eine deutschlandweite Geschichte. Es werden Ensembles aus aller Welt, aus allen großen Religionen eingeladen, die dann 5 Tage Konzerte geben. Die Ensembles gestalten Ateliers, wo sie ein bisschen erklären, was sie da machen. Es sind auch so zum Teil Mitmachformate. Also dieses Jahr haben wir uns dann zum Beispiel alle in dem Atelier des mongolischen Ensembles Hatan im Kehlkopfgesang ausprobiert. Es gibt auch einen Festivalchor, also man kann sich auch aktiv anmelden als Chorsänger. Der probt dann nachmittags und die treten auch im Schlusskonzert auf.
Also es ist eine regelrechte intensive Musikbegegnung, also ein Begegnungsfestival, einander kennenlernen. Ist das so ein bisschen das auch charakteristische dieses Festivals?
Ja, genau. Also das ist ein Begegnungsfestival. Selbst nach den abendlichen Konzerten, wo alle dann noch aus verschiedenen Orten im Allgäu zusammenkommen, begegnet man sich noch in einem Café Musica, nennt sich das. Ja, man lernt sich wirklich gegenseitig kennen. Mhm. Ganz wichtig bei diesem Festival ist auch der wissenschaftlich-theologische Beirat. Der ist auch deutschlandweit besetzt, meistens von irgendwelchen Unis, das auch alles wirklich ein religionswissenschaftliches Fundament auch hat, was wir da machen.
Es sind Gruppen aus der Türkei jetzt dabei gewesen, 2024 zu Pfingsten, aus der Mongolei, Kenia, Irak, Indien, Serbien, Deutschland. Reisen Sie dann vorher durch die Welt, um diese Gruppen einzuladen?
Oh, nein, die Zeit habe ich nicht. Also die Kontakte ergeben sich anders. Und außerdem muss man natürlich sagen, das Ensemble, welches zum Beispiel den Buddhismus, also den mongolischen Buddhismus vertreten hat, das Hatan-Ensemble, vier Frauen, die ursprünglich alle aus der Mongolei kommen, aber die heute alle in Deutschland leben. Ah, ja. Also die sind jetzt nicht aus der Mongolei angereist. Der türkische Chor zum Beispiel Resonanz, der ist tatsächlich aus Istanbul oder die Sänger wohnen zum Teil auch in Ankara angereist. Die habe ich kennengelernt, weil die mal bei dem Kammerchor-Wettbewerb teilgenommen haben und ich sie gehört habe. Sie sind ganz grandios. Die sind säkular einfach und singen auch mehrstimmig. Also wenn wir hier so Musik aus der Türkei, dann denken wir eher an einstimmige Sufi-Musik. Aber in der Türkei gibt es natürlich auch die Tradition der Polyphonie und der Chorleiter versucht auch die typisch türkischen Elemente, wie zum Beispiel diese Vierteltönigkeit der Makam-Musik, in mehrstimmige Musik zu übertragen. Da werden auch viele Auftragskompositionen vergeben. Dieser Chor hat also, als die Einladung dann erfolgte, beraten, ob sie überhaupt den Islam vertreten wollen bei diesem Festival, weil sie sich als säkular verstehen. Sie haben sich dann zum Glück dafür entschieden, haben aber ein Programm entwickelt, was wirklich genial war und ich wünschte ihnen hier auch in Deutschland viele Konzerte an großen Häusern, nämlich ein musikalisches Kaleidoskop Istanbuls, wo mit byzantinischen Gesängen, mit armenischen Gesängen und auch mit muslimisch geprägten Gesängen eine ganze Menge davon auch Auftragskompositionen für den Chor.
Und das geht ja weit über die monotheistischen Religionen hinaus, also Christentum, Judentum, Islam. Da sind Sie dann ja auch in den Bereich des Buddhismus gegangen. Also das öffnet dann nochmal eine Tür in andere Religionswelten dort, ja?
Ja, und das ist sehr spannend und da freue ich mich auch sehr über die Zusammenarbeit, zum Beispiel mit diesem Beirat. Also das Festival wird ja 26 wieder stattfinden und mit der Vertreterin sozusagen des Hinduismus oder derjenigen im Beirat, die dafür zuständig ist, habe ich eben auch gesprochen und sie hat mir jemanden empfohlen. Da bin ich jetzt tatsächlich einmal nach Tübingen gereist, um ihn kennenzulernen. Einen indischen Sänger, der Drupad-Gesang, das ist so eine ganz bestimmte Art des Gesangs und der Entwicklung darstellt oder vertritt oder Spezialist ist und der wird dann mit einem kleinen Ensemble 2026 kommen. Da entdecke ich auch sehr viel. Das Gute für mich, dass ich das eben auch nebenher machen kann, ist, dass sich das gut verteilt, immer auf 2 Jahre und ich kann mich dann mal hineinversenken in indische Musik, wenn ich einfach Zeit habe oder im Urlaub mal oder so.
Und Sie haben uns jetzt auch ein Stück aus dem Festival 2024 Musica Sacra International mitgemacht. Das ist eine Auftragskomposition von Agneta Sköld und es vertont Worte aus einem Text von dem indischen Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore. Ich suche dich mit meinem Gesang, heißt dieses Stück.
Ja, weil das so schön ist und auch weil es im Grunde meine Arbeit beschreibt oder mein Anliegen, weswegen ich so auch über die christlichen Tellerränder schaue, würde ich es auch tatsächlich gerne vorlesen. Ich suche dich mit meinem Gesang, außen, innen, solange ich leben werde. Die Lieder tragen mich fort von Haus zu Haus, von Ort zu Ort. Ich singe und rühre sie an, die Menschen dieser Erde. Lieder haben mich gelehrt, so viele Lehren, mir aufgetan, so viele unbekannte Wege. Sie zeigen, wie viele Sterne hält meines Herzens Sternenzelt. Durch Landschaften der Freude, der Trauer, zu geheimnisvollen Orten sogar, haben sie mich geführt. Wohin? Ich weiß nicht. Unvorstellbar.
Im hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister ist heute Bettina Strübel zu Gast, die interreligiös engagierte Kirchenmusikerin. Frau Strübel, Sie leiten seit 2017 die Offenbacher Kantorei und ich habe dann mal geschaut, was macht die künstlerische Leiterin der Musica Sacra International und des interreligiösen Chores Frankfurt denn eigentlich an ihrer eigentlichen Dienststelle als evangelische Kantorin in Offenbach. Und siehe da, die Offenbacher Kantorei ist auch wieder grenzüberschreitend unterwegs. Da liest man nämlich folgende Konzerte: Kantorei Goes East, da geht es dann um persischen Gesang, und Kantorei Goes West, da wird die Misa Tango aufgeführt, eine Tango-Messe. Also auch lauter außergewöhnliche und auch wieder grenzüberschreitende Geschichten. Was steckt dann dort dahinter?
Also zum einen finde ich das ja witzig, dass wir uns als letztes jetzt quasi über meinen Hauptjob unterhalten, nämlich meine Tätigkeit als Kantorin in der Mirjam-Gemeinde in Offenbach, dort an der Lutherkirche. Zum einen mal bin ich da erstmal ganz normal als Organistin und Chorleiterin der Offenbacher Kantorei angestellt. Ich leite aber auch einen Kinderchor und mache halt alles, was so eine Kantorin an einer evangelischen Kirchengemeinde macht. Aber natürlich brenne ich wirklich für dieses interreligiöse und interkulturelle Thema. Und wenn ich aus der Kirche rausgehe, sind in Offenbach lauter arabische Läden. Ich höre auch ganz viele andere Sprachen. Also ich denke, den Horizont zu weiten passt auch sehr gut nach Offenbach. In meinem Kinderchor sind auch ganz viele Kinder, die auch woanders Wurzeln haben. Und ich will es mal so sagen, meine Antennen sind natürlich auch geöffnet, wenn ich irgendwie was höre und sehe, was sich mit Kirchenmusik verbinden lässt, was aber den Horizont ein bisschen weitet. Und so war das so mit diesem Jahresthema. Eigentlich war der Auslöser dafür, dass ich eine Rezension gelesen habe über eine CD mit einem Liederzyklus von Friedrich Gernsheim über Gedichte von Hafiz.
Das ist ein persischer Dichter aus dem 14. Jahrhundert, Hafiz, ne?
Genau, ein persischer Dichter aus dem 14. Jahrhundert, der heute bei allen Persern, Iranern noch ganz lebendig ist. Also jeder hat sein Hafiz im Bücherregal stehen. Und das hat mich sehr interessiert. Dann habe ich mir die Noten bestellt und dachte, das möchten wir gern machen. Also der Stil ist so ähnlich wie Brahms, die kannten sich auch. Und Gernsheim war ein jüdischer Komponist. Er war seinerzeit bestens vernetzt und auch viel rezipiert. Aber durch das Aufführungsverbot durch die Nazis ist er sozusagen in Vergessenheit geraten. Also so fasste ich den Entschluss, diesen Liederzyklus, den möchte ich gerne mal mit der Offenbacher Kantorei aufführen. Dann entstand nach und nach einfach die Idee zu einem Jahresmotto, denn die Misa Tango von Martin Palmeri wollte ich auch aufführen. Und dann dachte ich, dann machen wir das doch irgendwie mit West und East. Und an Weihnachten gibt es dann sozusagen die Begegnung. Das heißt dann Between, beziehungsweise wir führen die Weihnachtskantate. Die werden alle aus Saba kommen, also wo Menschen unterwegs sind, wie die Königin von Saba. Da schließt sich auch wieder so ein kleiner Kreis zu den Anfangszeiten des interreligiösen Chores. Das war dann sozusagen das Jahresmotto und so ist das entstanden.
Es gibt ja auch evangelische Kantoren, Kantorinnen, die so ein bisschen Brücken bauen wollen, so ähnlich wie Sie, aber eben dann in eine ganz andere Richtung. Also die wollen Brücken bauen in eine populärmusikalische Welt. Also jetzt gibt es ganz erfolgreiche Versuche, zum Beispiel Taylor Swift Gottesdienste zu machen, also Musik von Taylor Swift. Und in Heidelberg gab es das, musste zweimal gemacht werden, weil zu viele Leute rein wollten. Wir haben hier in Hessen jetzt kürzlich mal einen ABBA-Gottesdienst gehabt mit 600 Leuten. Das heißt also, solche Brückenbauarbeiten in eine, sagen wir mal, zeitgenössische musikalische Kulturwelt gibt es ja auch. Aber das wäre nichts für Sie. Würde Sie nicht so interessieren, diese Brückenschläge mal zu machen?
Ich finde das total spannend, aber ich würde das jetzt so mit U- und E-Musik gar nicht so strikt unterteilen. Also zum Beispiel unser letztes Weihnachtskonzert, da habe ich zwei christlich-arabische Sänger eingeladen, die dann zum Teil auch die uns bekannten Weihnachtslieder gesungen haben. Aber mit ihren, das klingt zum Teil auch jazzig, mit diesen vielen Vierteltönen und so. Das war auf jeden Fall keine gewöhnliche Kirchenmusik mehr. Popularmusikalisch war es jetzt auch nicht, aber es waren auf jeden Fall ganz andere Töne und die Leute waren ganz begeistert und fasziniert. Also ich glaube, sollen andere die Taylor Swift Gottesdienste machen? Also mein Gebiet ist eben dieses wirklich interkulturelle, interreligiöse.
Bettina Strübel, Kirchenmusikerin in Offenbach, Leiterin des interreligiösen Chores, künstlerische Leiterin von Musica Sacra International, war zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf und für diese ihre Mission des interreligiösen musikalischen Experimentierens und Ausschreitens wünsche ich Ihnen weiterhin viel Inspirationen. Der interreligiöse Dialog ist heute sicherlich notwendig und vielleicht sogar notwendiger denn je. Vielen Dank, Frau Strübel, für Ihren Besuch im Studio. Und wir hören jetzt zum Schluss einen kleinen Vorgeschmack für das Offenbacher Konzert. Ein Stück von Friedrich Gernsheim, der die Gedichte des persischen Dichters Hafiz vertont hat. Eine Liederreihe, da hören wir Nummer 11, O schöne Nacht von Vox Quadrata und Tristan Meister als Chorleiter, Andreas Frese am Klavier.
Thank you. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.